Ja, danke schön zunächst. Vielen Dank für die freundliche Einladung hierher. In der Tat habe ich einen nahen Anreiseweg gehabt, gleichwohl mich zum ersten Mal in dieser Akademie. Die andere Tutzinger kenne ich schon aus vielfachen Besuchen, aber in der ja viel schöneren und namhafteren und traditionsreicheren bin ich zum ersten Mal. Es wurde allmählich Zeit, dass ich hier eingeladen wurde. Deswegen vielen Dank für die Freude und auch die Ehre, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich will gleich an dem anknüpfen, was Sie sagten. Ja, breite Diskussion. In der Tat, es waren nur 65 Väter und 4 Mütter des Grundgesetzes, die also in einer eher nicht so breiten, sondern schmalen Diskussion diesem Verfassungswerk Form und Inhalt gegeben haben. Und da bin ich gleich bei dem Wert, den es uns darstellt. Gleichwohl hat es ungeheure Akzeptanz in den letzten 70 Jahren gefunden. Woran liegt das? Dieses Grundgesetz gab uns Halt in schwieriger Zeit. Es gab überzeugende und tragfähige Antworten auf die Fragen aus der deutschen Geschichte, aus der damals jüngsten deutschen Vergangenheit. Gleichwohl müssen wir uns fragen, ob es heute nach 70 Jahren noch reicht, dass das Grundgesetz überzeugende Antworten auf die deutsche Vergangenheit gibt, ob wir nicht auch noch viel mehr fragen müssen, gibt es auch überzeugende Antworten auf die deutsche und eingebettet in die europäische Zukunft. Deswegen darf es auch keinen Schutzbereich, keine Bannmeile um das Grundgesetz herum geben. Wir müssen uns schon auch der Frage stellen, gibt das Grundgesetz noch die Antwort für das 21. Jahrhundert in einer globalisierten Welt, in der unser nationales Recht auch überformt wird von europäischem Recht. Deswegen würde ich sagen, es ist ein Glücksfall in der deutschen Geschichte, ein 70-jähriges Verfassungswerk, das auch länger gehalten hat als jede andere deutsche Verfassung in unserer Geschichte, auch im internationalen Vergleich sich messen kann, seinesgleichen sucht. Es ist ein Glücksfall, aber gleichwohl müssen wir uns auch hier der Frage stellen, welche Anforderungen stellen wir an ein Grundgesetz für die Zukunft. Deswegen gibt es in der Tat Änderungsbefürchtungen ins Auge zu fassen. Ich werde mich damit gleich befassen, Herr Kollege Dr. Thierse. Aber auch zu überlegen, was brauchen wir, um das Grundgesetz fit zu machen für Dinge, die auf uns zukommen. Und dazu hätte ich drei Punkte mir überlegt, von denen ich glaube, sie bedürfen jedenfalls einer gerne auch breiten Diskussion, denn wir können das nicht mehr so machen wie im Jahr 49. Eine breiten Diskussion über das, was das Grundgesetz für die Zukunft bedarf und auch eines Annexes, was ist vielleicht auch zu befürchten, da vielleicht nur ein kleines Beispiel. Drei, die Top 3 sozusagen, was würde ich diskutieren im Hinblick auf das, was vielleicht geändert werden müsste. Wir müssen uns überlegen, ob wir das Grundgesetz widerstandsfähiger machen müssen. Wir erleben in unmittelbarster Nachbarschaft an zwei Grenzen, einer unmittelbaren, einer mittelbaren Grenze, Deutschland, Polen und Ungarn, dass demokratisch gewählte Regierungen mithilfe parlamentarischer Mehrheiten Verfasstheiten ändern. Und ich habe mir mal nicht den Spaß gemacht, sondern ernst gemacht, zu überlegen, könnte derartiges bei uns auch geschehen. Könnte eine demokratisch ins Amt gekommene Regierung mithilfe ihrer einfachen Mehrheit einfaches Recht ändern, um ihre Mehrheiten abzusichern? Und da ist mir aufgefallen, dass wir etwa das Wahlrecht, die Grammatik unserer demokratischen Balance und die Verfassungsgerichtsbarkeit nur einfach gesetzlich geregelt haben. Sie könnte mit einfacher Mehrheit im Deutschen Bundestag geändert werden durch Veränderungen von Rentenvorschriften für Verfassungsrichter, durch das Aufstocken des Verfassungsgerichtes und Änderungen in der Grammatik der Besetzung des Gerichtes. Also es wäre also durch einfaches Gesetz änderbar. Im Wahlrecht gibt es ebenfalls im Grundgesetz keine Festschreibung eines persönlichen Verhältniswahlrechtes. Auch da ist nicht das Zweistimmenwahlrecht festgeschrieben. Das ist alles einfach gesetzlich. Sodass es also vielleicht auch nochmal eine Diskussion bedarf, ob wir nicht gewisse Dinge, die unsere Verfassung widerstandsfähig machen, gegen nicht akut ins Haus stehende, aber auch nicht völlig fernliegende Versuche, sie langsam, schleichend, unbemerkt zu entkernen, widerstandsfähig machen müssen. Ich glaube, das ist etwas, was wir mal diskutieren müssen, dass wir 70 Jahre mit einer sehr, sehr stabilen Gesellschafts- und Verfassungsordnung ein historisch in unserer Geschichte ungeheuer langen Zeitraum sehr gut gestalten konnten, heißt nicht, dass es auch immer so weitergehen wird. Auch im Jahr 1949 war es nicht völlig klar, dass aus diesem aus Krieg und Diktatur hervorgegangenen, in Trümmern liegenden Land einmal ein stabiles, wirtschaftlich wohlhabendes Land werden würde. Das hätte auch alles ganz anders kommen können. Und wir glauben heute, wegen dieser langen Zeit von 70 Jahren, ein Menschenleben beinahe, dass das unumkehrbare, irreversible Prozesse seien. Davor würde ich warnen. Wer das Buch über den Beginn des Ersten Weltkriegs, The Sleepwalkers, die Schlafwandler von Christopher Clark, einem australischen, in Cambridge lehrenden Historiker, gelesen hat, weiß, in dem Augenblick, in dem ein Land sich am sichersten wähnt, ist es am unaufmerksamsten und erkennt gefährliche Entwicklungen am wenigsten, am schwächsten. Vielleicht sind wir zurzeit in einer solchen schlafwandlerischen Phase. Der zweite Punkt, den ich anmerken möchte, ist, wie können wir parlamentarische Demokratie stärken, ihre Akzeptanz wieder erhöhen. Ich bin, um das gleich vorwegzunehmen, ein großer Freund ziviler Beteiligungsmodelle. Ich glaube, dass wir Demokratie nicht mehr einfach nur so diskutieren und deklinieren können, wie das 70 Jahre lang der Fall gewesen ist. Die Menschen erwarten heute zu Recht in Zeiten, in denen sie sich problemlos informieren können, synchron über alle Geschehnisse, alle Diskussionen, die stattfinden, dass sie auch mehr Möglichkeiten haben, auf Meinungs- und Willensbildung Einfluss zu nehmen, einzuwirken auf Entscheidungen, die das Land insgesamt betreffen. Aber gleichwohl zeigen uns auch Beispiele, es ist nämlich eins von außerhalb Deutschlands, sowohl mir auch inländische Beispiele einfallen würden, den Brexit, dass geschickte Kampagnenführung, das Arbeiten mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten Stimmungen erzeugen können, die sicher geglaubte Entwicklungen über Nacht beinahe wieder umkehren können. Deswegen bin ich, nachdem ich sehr lange auch mehr Bürgerbeteiligung sehr aktiv forciert habe, heute ein bisschen vorsichtiger geworden und denke mir, naja, Demokratie ist nicht einfach nur die Entscheidung einer Mehrheit. Natürlich gehört das dazu. Am Ende muss eine Mehrheit entscheiden. Aber eine Entscheidung durch Mehrheit ist etwas anderes als Tyrannei der Mehrheit. Ist etwas anderes als nur zu sagen, wir haben da zwei Möglichkeiten, zwei Fragen. Sie können mit Ja oder Nein stimmen für diesen oder jenen Vorschlag. Und dazwischen gibt es nichts. Tertium non datur. Im Parlamentarismus gibt ein drittes, Tertium datur. Ich habe im parlamentarischen, manchmal sehr mühsamen, manchmal auch enervierenden Prozess, der auch nicht perfekt ist und der angreifbar und diskutierbar ist, doch jedenfalls die Chance, dass auch Minderheiten berechtigte Sonderinteressen in den Gang der Meinungsbildung, der Gesetzgebung einfließen lassen können. Wie viele Möglichkeiten informeller Art in Berichterstattergesprächen, in der Ausschussarbeit gibt es, um auch darauf hinzuweisen, dass da noch eine Unwucht besteht. Diese Möglichkeiten schafft das parlamentarische Verfahren, das wir in 300 Jahren in Europa entwickelt haben, das gewachsen ist, organisch gewachsen ist. Viele Bürgerbeteiligungsmodelle kennen diese filigranen Filterungsprozesse nicht in gleicher Weise. Wir kennen keine Grammatik in der direkten Demokratie, die in ähnlicher Weise die Chance gewährt, dass Minderheiten ihre Position einfließen lassen können. Ich habe am Ende nur zwei Fragen, die am Anfang auch schon da standen. Wenn das parlamentarische Verfahren mehr Gewähr bietet, dass am Ende eine andere Frage als am Anfang zur Abstimmung steht. Strukturelles Gesetz. Kein Gesetzesvorschlag verlässt das Parlament so, wie er reingekommen ist, wie Peter Struck das nannte. Das habe ich in den meisten Bürgerbeteiligungsmodellen nicht und deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das Vertrauen in parlamentarische Verfahren wieder stärken können, ohne dass ich sage es nochmal, Berührungsängste hätte mit mehr Bürgerbeteiligung. Der dritte Punkt ist Eigentum. Es gibt auch gefährdete Grundrechte. Wir sind hier in der Evangelischen Akademie. Artikel 4 ist ein solches Grundrecht in Gefahr, wie ich meine, Religionsfreiheit. Aber auch Artikel 14 Eigentum ist ein solches Grundrecht, das immer wieder auch in Gefahr gerät. Derzeit lese ich es auch bei den Klimademonstrationen. Kill capitalism, not climate. Tötet Kapitalismus, nicht das Klima. Also wir sind da in einer Diskussion, in der wir, glaube ich, uns schon nochmal bewusst werden sollten, dass Privateigentum schon ein wichtiges Fundament unserer Gesellschaft und Verfassungsordnung ist. Ich bin jemand, der auch gern mal provoziert und Ich habe mal in einer Diskussion, in einem Wahlkampf vor einigen Jahren, da ging es um Entwicklungshilfe, gesagt, wissen Sie, was Afrika braucht? Jetzt bin ich gespannt, wie Sie auf meine Antwort reagieren werden. Ich sagte, Afrika braucht mehr Kapitalismus. Braucht Schutz dessen, was jemand durch Fleiß, Risiko, Entbehrung für sich, seine Familie, seine Kinder erarbeitet. Wenn ich das schütze, wenn ich Fleiß und Entbehrung und Risiko schütze, dann gebe ich Menschen auch einen Anreiz, etwas aus eigenem Antrieb für sich zu tun. Ich gebe ihm die Angel in die Hand statt nur den Fisch. Da kommt immer die Diskussion, nicht Kapitalismus, wir brauchen Marktwirtschaft, wobei die meisten vergessen, dass nicht Marktwirtschaft und Kapitalismus Begriffsfrage sind und Kommunismus und Kapitalismus und Markt- und Planwirtschaft, denn Markt setzt Privateigentum voraus, aber das will ich mal hier nicht diskutieren. Ich wollte nur sagen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, unsere Gesellschaftsordnung basiert auf einer kapitalistischen Eigentumsordnung. Und deswegen, Artikel 15 ist so einer, bei dem ich mir denke, er stammt aus einer Seite, also der Vergesellschaftungsartikel des Grundgesetzes, stammt aus einer Zeit, in der man noch tastete, wohin geht denn die Reise? Ja, Ahlener Programm der CDU und auch die SPD war noch sozialistisch als sozialdemokratischer in jenen Tagen. Innerhalb der CDU gab es noch die Suche zwischen Jakob Kaiser, Berlin, eher mit sozialistischen Gedanken geprägt oder dann Adenauer, rheinischer Kapitalismus. Also das war die Zeit der Suche. Heute haben wir die Antwort auf diese Frage. Wir glauben, dass wir mit einer privateigentumsorientierten Verfassung die Bedürfnisse der Menschen eher befriedigen können als mit einer kommunistisch und gemeineigentumswirtschaftlichen Verfassung. Aber das ist sicherlich etwas, was man diskutieren kann. Das waren meine drei Wünsche, wovon ich glaube, darüber müssten wir diskutieren, uns vergewissern. Noch ein vierter Punkt. Änderungsbefürchtungen. Kollege Dr. Krings sprach schon an, das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz. Ich habe selber drei Kinder und bin fern davon zu sagen, es bedarf nicht des Schutzes von Kindern. Nur, wir müssen uns darüber im Klaren sein, es gibt keine Schutzlücke im Grundgesetz. Überall da, wo Menschenrechte geschützt werden, werden auch die Rechte von Kindern geschützt. Wenn wir nun überlegen, ob wir separate Kinderrechte ins Grundgesetz einführen wollen, dann müssen wir uns überlegen, vor wem denn wir die Kinder dann, wenn es subjektive Grundrechte sein sollen, schützen wollen. Und nun haben wir bei uns ein Dreiecksverhältnis aus den Eltern und den Kindern und dem Staat als Wächter über das Wohl der Kinder. Wir stellen das gerne als Familienrechtler so dar, dass wir das als Dreieck auftragen, wobei Kinder und Eltern mit einer schmalen Dreiecksseite verbunden sind und der Staat mit langen Dreiecksschenkeln. Das soll heißen, Kinder und Eltern stehen eng beisammen, während der Staat nur ein ferner Wächter ist, nur im Fall echter Kindeswohlgefährdung soll er eingreifen. Worauf wir achten sollten, ist Folgendes. Wenn wir über Kinderrechte diskutieren, und der Zug geht sicherlich, dann werden es bald im Bundestag auch haben, dann sollte diese Anordnung nicht aus dem Lot geraten. Was ich nicht will, ist der Staat als Miterzieher, der sozusagen durch Verkürzung der Schenkel näher an die Kinder heranrückt, als ich als Vater und meine Frau als Mutter. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir sollten uns da keine Illusion hingeben, nur zu glauben, das ist ja Verfassungslyrik und einfach reinzuschreiben, Kinder bedürfen des besonderen Schutzes des Staates, wie auch immer. Verfassung wird angewandt. Es prägt über Jahre und Jahrzehnte die Praxis der Verwaltungsbehörden und der Gerichte. Jede auch noch so kleine Änderung im Verfassungstext hat Folgen. Das wird angewandt werden und deswegen bin ich da sehr, sehr zurückhaltend und mein Vorschlag, den ich demnächst in der FAZ auch veröffentlichen werde, ist, dass wir, wenn wir dann über das diskutieren wollen, über eine Staatszielbestimmung sprechen, hat noch andere Nachteile, sondern eher über ein dienendes Grundrecht. Das ist eine Variante, die ich mir vorstellen könnte, aber jedenfalls subjektive Rechte, die gegen die Eltern sich kehren könnten, wo der Staat sich als Miterzieher in die Familien einmischt, da hätte ich eine echte Änderungsbefürchtung.